Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage mit diesen Themen. Quittung fürs Nichtstun in der Migrationspolitik. Wir sprechen mit Navid Kermani über den Ausnahmezustand an der EU-Grenze. Ulay war viele Jahre lang lebens- und künstlerischer Partner von Marina Abramović. Zu Selbstinszenierungen mit der Fotokamera hatte Ulay, der in den 70er Jahren mit Polaroid-Fotos bekannt wurde, eine dezidierte Meinung.
Mir ist es eigentlich scheißegal, was andere mit ihren Selfies machen. Ich sage immer, fuck yourself, Fee.
Ulay ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der niederländische Ausstellungsmacher Rein Wolfs ist mit seiner Kunst vertraut. Auch die Frage, was oder wer macht den Sport kaputt, muss gestellt werden. Sind es die Schmährufe der Fußballfans oder ist es die Politik des DFB? Die Türkei ist das Land, das die meisten Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat. Rund 3,7 Millionen Menschen sind es. Seitdem Recep Erdogan am Samstag verbreitet hat, dass die Tore nach Europa offen stünden, sind Menschen unterwegs. Genaue Zahlen gibt es nicht. Im türkisch-griechischen Grenzgebiet werden Tränengas und Blendgranaten gegen sie eingesetzt. Die humanitäre Lage ist schlimm. Der mit vielen bedeutenden Ehrungen ausgezeichnete Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani ist 2015 für seinen Reportagenband Einbruch der Wirklichkeit auf dem Flüchtlingstreck durch Europa gereist. Wir erreichen ihn in Köln. Guten Abend, Herr Kermani.
Guten Abend.
Wenn Sie die Berichte der letzten Tage betrachten, Bilder von der EU-Außengrenze und insbesondere auch der Insel Lesbos sehen, ist das für Sie ein Déjà-vu?
Es ist ein Déjà-vu in dem Sinne, wie wenn ein Bild eingefroren ist. Aber wissen Sie, dieser Stillstand macht es ja noch schlimmer. Die Kälte, die Not, der Schlamm, diese jeden Tag unwürdigen Situationen bei der Verteilung des Essens, die Kinder, die da nicht zur Schule gehen können, die nicht wissen, wo sie nächstes Jahr, wo sie aufwachsen werden, das hält man ein paar Wochen aus vielleicht, aber dann irgendwann resigniert man innerlich oder man wird aggressiv oder denken Sie auch an die Gastfreundschaft der Inselbewohner. Das, als ich 2015 auf Lesbos war, da gab es ja durchaus eine Gastfreundschaft der Menschen auf Lesbos, aber 3-4 Jahre später, dann kippt irgendwann, wie kann man das nicht verstehen? Und das geht jetzt einfach schon so lange und es ist ja auch nicht nur Stillstand. Also wenn man dieses Bild noch weiterführen darf, dieses eingefrorene Bild wird auch noch immer größer. Es werden immer mehr Menschen in diesen Lagern, wobei ja Lager schon fast ein Euphemismus ist. Die meisten Menschen kampieren einfach in einem Nichts unter Bäumen zwischen Sträuchern. Also ich bin viel, viel gereist auf der Welt. Ich war in vielen Kriegen. Ich hätte mir einfach nicht ausmalen können, dass solche Bilder, dass solche Zustände innerhalb der Europäischen Union jemals möglich sein würden, wie wir sie jetzt im Augenblick oder seit langem auf den griechischen Inseln sehen.
Sie haben gerade, Herr Kermani, ein neues Buch veröffentlicht. Morgen ist da, heißt das. Und darin findet sich eine Rede, die Sie 2005, also vor 15 Jahren, im Wiener Burgtheater gehalten haben. Und ich zitiere einmal daraus. Sie haben gesagt, wer wissen will, wie viel dieses überbürokratisierte, apathische, satte, unbewegliche, entscheidungsschwache Gebilde namens Europäische Union wert ist, muss dorthin fahren, wo es aufhört. Sie haben genau das gemacht und erkannt, dass europäische Flüchtlingspolitik beschränkt sich heute weitgehend darauf, zu verhindern, dass Flüchtlinge Europa erreichen. Hat sich daran irgendetwas geändert?
Also geändert hat sich die Wahrnehmung. Also wir nehmen das Problem immerhin wahr. Wir führen jetzt ein Interview darüber. Das hätte es 2005 kaum gegeben, weil Flüchtlinge eigentlich im öffentlichen Bewusstsein in Deutschland überhaupt nicht vorkamen, nicht in der Konkretheit. Geändert haben sich die Routen. Damals war es ja vor allem von Nordafrika nach Europa, auf die Kanarischen Inseln, diese unglaublich langen Routen. Geändert hat sich die Nation der Flüchtlinge, also die Herkunft. Geändert hat sich auch ein bisschen die Rhetorik. Also von der Leyen spricht schon anders als Manfred Kanter. Sie würde nicht mehr von Flüchtlingen wie von einer Seuche sprechen. Es gibt so einen Humanitätssprech der Europäischen Union. Also das äußerlich hat sich da schon einiges geändert, aber im Kern hat sich seit 2005 erschreckend wenig geändert. Flüchtlingsschutz heißt immer noch im Wesentlichen Schutz vor Flüchtlingen, nicht Schutz von Flüchtlingen. Und ich während des Erscheinen des Buches immer wieder mal darauf angesprochen, ob bei der Jahreszahl ein Irrtum vorliegt, ob das nicht irgendwie 2005, ob das nicht von 2018, 19 sei die Rede. Und nein, nein, die Rede war wirklich 2005 und da hat sich wirklich im Kern verblüffenderweise ist das alles noch aktuell, was damals schon gesagt worden ist und nicht nur von mir, sondern hier auch von Experten vor Ort. Und wenn man natürlich auch, oder denken Sie nur an das Argument, das jetzt ewig schon in den Ohren klingt, die Probleme müssen vor Ort gelöst werden, Otto Schily, Afrikas Probleme müssen vor Ort gelöst werden. Ja, das ist natürlich richtig, aber wenn faktisch das Gegenteil geschieht, wenn die Probleme anwachsen, wenn man auf Krisen wie den Syrienkrieg, auf den arabischen Frühling mit völliger Untätigkeit reagiert, wenn man nichts tut, dann werden eben andere aktiv, dann wachsen die Krisen an, oder nehmen Sie nur Libyen, wo Europa zwei verfeindete Kriegsparteien unterstützt, also Europa sozusagen ein Stellvertreterkrieg führt in Europa, eher auf Libyen, in unsere unmittelbare Nachbarschaft. Und natürlich hat das Folgen, wenn eine solche katastrophale oder nicht vorhandene Außenpolitik Europas, und die sichtbarsten Folgen sind Flüchtlinge, sind Terroranschläge, die mittelbaren Folgen einer solchen desaströsen Außenpolitik, einer nicht vorhandenen Flüchtlingspolitik, sind Rechtspopulismus und auch natürlich die Entkernung des europäischen Projektes.
Was müsste sich denn ändern, damit Geflüchtete nicht zum Spielball in Machtkämpfen werden?
Also ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht in 30 Sekunden, die Lösung habe ich leider auch nicht parat. Also da sind ja andere kluge Köpfe schon lange beschäftigt. Aber vielleicht möchte ich doch mal daran erinnern, dass die Türkei ja einmal auf dem Weg war, ein Partner zu werden. Und das hat sich mit dem Amtsantritt von Sarkozy und Merkel in dieser Zeit ja geändert. Damals wurde die Türkei verprellt, sie wurde sogar gedemütigt. Sie hat sich nach Osten gewandt, zu Russland, zu Iran, zum Chauvinismus. Die Türkei ist undemokratischer geworden, sie ist weniger rechtsstaatlich, als sie auf dem Weg war. Und nicht nur haben wir niemanden mehr, der europäisch, und zwar beinhart unsere eigenen Interessen in der Region vertritt, sondern wir haben einen Einfluss verloren. Wir sind dadurch schwächer geworden. Das Ergebnis dieser Entfremdung von der Türkei ist nicht, dass wir stärker geworden sind, sondern dass wir noch nie so abhängig waren, ausgerechnet von dieser autoritären Türkei. Und jetzt ganz konkret gesprochen, also um das noch zu sagen, wenn man schon einen Flüchtlingsdeal macht, der nicht schön ist, aber der eben dann vielleicht realpolitisch zu der Zeit vielleicht geboten war, ja, dann muss man ihn wenigstens erfüllen. Ansonsten darf man sich nicht wundern, wenn die Türkei die Schrauben andreht, von denen sie weiß, dass sie gut funktionieren.
2015 hieß die Beschwörungsformel der deutschen Regierung, wir schaffen das. Momentan scheint ja eine humanitäre Lösung keine Option mehr zu sein in den politischen Überlegungen. Was sagt das aus über die innere Verfassung der EU?
Naja, ich möchte das ein bisschen von diesem altruistischen Zungenschlag befreien. Es geht hier wirklich, es geht um Menschen vor Ort und was es sagt, wenn man die Bilder sieht, naja, das ist natürlich ein ganz, ganz fürchterliches Bild von Europa, was man da sieht. Aber es geht auch um Interessen. Einfach Schotten dicht zu machen, das schadet unseren Interessen, das schadet dem Leben, was wir hier führen wollen, weil es nicht geht, weil die Unruhen vor den Toren uns erreichen. Insofern geht es jetzt vielleicht um zweierlei. Einmal die unmittelbare Not an den Grenzen zu beenden. Also solche Zustände wie auf Lesbos, die dürfen im Jahr 2020 einfach nicht sein. Und da müssten eigentlich sämtliche EU-Kommissare und Präsidenten dahin fahren und sagen, so geht es nicht, und sich zumindest mal Gedanken machen, wie man ein solches Problem, kann doch nicht für eine so starke Wirtschaftsgemeinschaft, für wie viel 100 Millionen Europäer nicht möglich, das muss doch möglich sein, an einem solchen konkreten Zustand etwas zu ändern und sich zu überlegen, wie kann man es besser machen, als es im Augenblick geschieht. Aber dann natürlich langfristig sich Gedanken zu machen, wie kann Europa zu einer friedlichen Umgebung beitragen, zu einer geregelten Flüchtlingspolitik auch. Ich sage ja nicht, dass die Tore alle aufgemacht werden sollen, alle sollen kommen, das setzt ja ungute Energien frei, dann würden Länder wie Afghanistan auch vollends verbluten. Dort ist man ja nicht froh, dass die Menschen gehen, aber man muss doch dazu beitragen oder sich Gedanken machen, mehr als bisher und auch konstruktiver, als es etwa in Libyen geschieht, dass möglichst wenig kommen müssen, aber dass die keine andere Wahl haben, dafür nicht ihr Leben, ihre Würde aufs Spiel setzen oder verlieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist im Augenblick mit Tag und Nacht angetastet, auf Lesbos, auf Samos, an der türkisch-griechischen Grenze. Und ich glaube, es geht um kurzfristige Lösungen, die zumindest dieses Elend beenden und natürlich um eine gedankenvollere Politik, wie künftige Flüchtlingsströme reduziert und dann auch besser gelenkt werden. Denn natürlich, wenn einfach nur alle kommen, das ist eine Lösung, die weder im Interesse der Flüchtlinge ist, noch hier ausgehalten würde politisch.
Über die Zuspitzung der Migrationskrise an der EU-Außengrenze habe ich mit Navid Kermani gesprochen. Besten Dank dafür, Herr Kermani.
Bitteschön.
Ulay, 1943 als Frank-Uwe Leisiepen in einem Bunker in Solingen geboren, hat auf die Frage, wer er sei, viele Antworten gehabt. Als nichtsozialer Sozialist sah er sich oder als nomadischer Autodidakt, vor allem aber als Gast in dieser Welt. Ulays Weg als Künstler begann Anfang der 70er Jahre hinter der deutschen Grenze in Amsterdam. Er schoss provozierende Polaroid-Fotos, bevor er zur Performance-Kunst fand. Heute ist Ulay mit 76 Jahren in Ljubljana gestorben. Diese Frage hat er häufig gehört.
Ich wurde oft angesprochen: Ulay, machst du jemals noch Performance? Und meine Antwort war immer: Ich bin noch nicht alt genug. Was ich damit meine ist, dass ich keine Intention mehr habe, um superlative Performance zu machen, mit viel Autoaggression, Selbstmutilation und solchen Geschichten, sondern dass ich eigentlich auch mein Alter und meine Unfähigkeiten zeigen möchte in meinen Performances.
Das Dedelijk-Museum ist mit der Planung einer großen Ausstellung für den Künstler Ulay beschäftigt. Jetzt wird sie posthum ohne seine Mitarbeit realisiert. Rein Wolfs leitet das Museum in Amsterdam. Guten Abend, Herr Wolfs.
Ja, guten Abend.
Manchmal schließen sich ja doch Kreise, denn Sie waren bis November 2019 Direktor der Bonner Bundeskunsthalle und hatten dort einen riesigen Erfolg mit einer exklusiven Retrospektive der Performances von Marina Abramović. Ulay und Abramović haben sich 1975 in Amsterdam kennengelernt und sind dann bald ein Paar geworden. Welche Impulse haben die beiden damals der niederländischen Kunstszene gegeben?
Sehr große Impulse, denke ich. Ulay war schon ein bisschen länger in Amsterdam, aber der entscheidende Moment war, dass die zwei sich gefunden haben. Und tatsächlich in dieser Szene in Amsterdam, die schon international war und wo nach der Provo-Bewegung, die sich das genannt hat, also die Protestbewegung in Amsterdam, die Hippie-Geschichte, die da sehr präsent war, haben die beide mit ihren sehr intensiven Performances das nochmal intensiviert, denke ich, und haben nochmal auf die zwischenmenschliche Beziehungen zurückverwiesen und haben in Kunst angefangen zu machen, wobei eigentlich die Körper auch als Medium verwendet wurden, die Körper als Mittel. Und ja, das ging unter die Haut.
Ulay und Marina Abramović sind nach 12 Jahren auseinandergegangen. Zwischenzeitlich haben sie sich sogar vor Gericht gesehen. Es gab dann eine sehr späte Versöhnung. Aber sie haben sich sicherlich sehr, sehr stark geprägt gegenseitig. Trotzdem, was unterscheidet Ulays Arbeit von Marina Abramović' Intervention?
Dass Ulay immer wieder andere Dinge versucht hat auszuprobieren. Ist experimenteller vielleicht als Marina Abramović. Ich schätze sie als Künstlerin sehr, sehr hoch. Sie ist aber konsequenter gewissermaßen als Ulay und hat perfektioniert, was sie irgendwann angefangen hat zu realisieren. Und Ulay hat auch seine Schwächen zeigen können und hat auch immer wieder gezeigt, dass es unterschiedliche Wege gibt und dass er die unterschiedlichen Wege immer wieder gehen muss.
Er hat ja auch einen großartigen Sinn für Humor gehabt, zumindest in der Frühzeit. Der Klau eines Spitzweggemäldes aus der neuen Nationalgalerie in Berlin war so ein Coup. Er hat das Bild dann im Wohnzimmer einer türkischen Arbeiterfamilie in Kreuzberg aufgehängt und den Direktor der Nationalgalerie dorthin eingeladen, damit er sich das Gemälde in dem neuen Ambiente ansehen könnte. Solche Aktionen hat er das noch häufiger gemacht? Etwas derartiges?
Also das hat er nur einmal gemacht und als Museumsdirektor dürfte ich so eine Aktion eigentlich nicht lieben. Das ist natürlich etwas, was die Kunst gefährdet. Ich würde die aber auch nicht unbedingt nur als humorvoll bezeichnen. Es war natürlich auch eine politische Aktion und in den 70er Jahren, wo die Nazi-Vergangenheit noch nicht ganz überwunden war sozusagen, hat er ein Bild geklaut aus der Neuen Nationalgalerie, das stellvertretend stand für das Lieblingsbild von Adolf Hitler eigentlich. Und um das zu klauen, dann zuerst ins Künstlerhaus Bethanien kurz zu bringen und dann weiter zu dieser türkischen Familie zu Hause zu gehen und das Bier dort aufzuhängen, das ist schon eine politische Provokation gewesen. Und um dann auch das Risiko in Kauf zu nehmen, dass er verhaftet wurde und er war in U-Haft, das ist Humor, aber auch politischer Tiefgang gleichzeitig. Solche Art von Aktionen hat er dann nicht mehr gemacht. Er hat dann mit Marina Abramović gemeinsam gearbeitet. Später hat er, nachdem er sich getrennt hat von ihr oder die beiden sich voneinander getrennt haben, ist er unterschiedliche Wege gegangen. Er hat die Fotografie wieder aufgenommen. Er hat auch immer wieder Performances gemacht. Er hat sich auch irgendwann aktivistisch gegeben, also wie er das früher schon auch war mit dem Spitzweg Klau. Aber er hat sich eingesetzt für die Umwelt, hat sich eingesetzt für verschiedene politische Aktivitäten, politischen Aktivismus. Und ja, er ist Verwandlungskünstler geblieben und das zeigt ihm eigentlich immer wieder.
Wir haben ja eingangs gehört, wie er sagte, er wolle keine Performances mehr mit Selbstverletzung machen. Berühmt ist auch eine gemeinsame Performance mit Marina Abramović, wo er den Bogen hält und der Pfeil ist auf ihr Herz gerichtet. 4 Minuten lang, dann setzt er den Bogen ab. Heute ist es vielleicht der Russe Pjotr Pawlenski, der radikalste Selbstverletzer unter den Kunstaktivisten ist. Kann man Herr Wolfs-Uglay als den Vater der Extrem-Performance bezeichnen?
Er ist schon einer der Väter von denen und Marina Abramović dann die Mutter auch. Es gab natürlich auch die Wiener Aktionisten. Also es gibt einiges an Selbstzerstörung, einiges an Selbstverstümmelung, was stattgefunden hat. Was hier so interessant war, dass die beiden das aufeinander gemacht haben und dass sie ein Konfliktpotenzial sondergleichen eigentlich ausgespielt haben und dass dieses Konfliktpotenzial letztendlich ein Kunstwerk wurde. Dass sie ein Kunstwerk jeweils gemacht haben, was über die Zeit unter die Haut gegangen ist. Später hat sich das dann auch nochmal vermittelt über Geschichten, die man gehört hat. Und viele von uns sind gar keine Zeuge gewesen von diesen Performances. Aber durch die Geschichten und durch die, ich sage jetzt mal, trockene Aufzeichnungen davon, geht es eigentlich immer noch unter die Haut, wenn man davon hört, wenn man sieht oder wenn man es versucht, Menschen weiter zu erzählen. Und in der Ausstellung von Marina Abramović, wo viele von den gemeinsamen Performances auch zu sehen waren, als Re-Performances einerseits oder als Registrierungen, ist es bei den Menschen auch immer wieder unter die Haut gegangen. So ein fantastischer Tiefgang, wie das bei den Besucherinnen und Besuchern zutage gebracht hat, das habe ich eigentlich noch nie in einer Ausstellung gesehen.
Der Künstler Uglay ist heute im Alter von 76 Jahren nach längerer Krankheit in Ljubljana gestorben. Rein Wolfs hat seine Erinnerung an den Menschen und Performer Uglay mit uns geteilt. Dafür, Herr Wolfs, herzlichen Dank.
Ja, gern gemacht.
In London wollen die Ausstellungsmacher der Tate Britain beweisen, wie wichtig der Illustrator und Graveur Aubrey Beardsley für die viktorianische Kunst war. Es ist die erste Schau seiner Werke seit mehr als 50 Jahren. Rund 250 Arbeiten des Londoner Enfant Terrible kann man ab dem 4. März entdecken. Friedbert Meurer war schon in der Tate Britain.
Das Provokante an Aubrey Beardsley begann schon mit seinem Aussehen. Beardsley war ein Dandy, er liebte elegante Kleider und putzte sich heraus. Mit 22 Jahren zeichnete er sich selbst mit Ponyfrisur, die damals von Frauen, aber nicht von Männern getragen wurde. Sein Jackett hatte feminin wirkende Puffärmel. Die Selbstinszenierung hatte er gemein mit Oscar Wilde, für dessen Schauspiel Salome er die Illustrationen zeichnete. Wilde war homosexuell und Beardsley androgyn. Ausgerechnet in der als prüde verschrieenen viktorianischen Gesellschaft dachten Künstler über Dinge nach, wie das ineinander Überfließen der Geschlechter, erklärt Alice Inslee, die Kuratorin der Tate Britain. Beardsley war seiner Zeit darin voraus, wie er gleichgeschlechtlichen Sex und den Übergang zwischen den Geschlechtern darstellte. Damit spielte er. Da er selbst sein ganzes Leben lang krank war, liegt es nahe, dass er sein Interesse an der Sexualität in seinen Zeichnungen auslebte, mehr als vielleicht in seinem wirklichen Leben. Beardsley war zeitlebens tuberkulosekrank und wusste, dass er früh sterben würde. Er wurde nur 25 Jahre alt. Unermüdlich arbeitete er an seinen Tintezeichnungen für Magazine wie The Yellow Book, das gelbe Buch. Mit seinem akribischen Stil, den vielen Details und feinen Linien wurde Beardsley schon mit 20 berühmt und berüchtigt. Mit seinen erotischen Zeichnungen trug er maßgeblich zum Erfolg von Oscar Wildes Schauspiel Salome bei. Er stellte Wilde sogar fast in den Schatten. Salome hält den abgeschlagenen, blutenden Kopf Johannes des Täufers vor sich. Noch der tote Kopf bereitet ihr Lust. Beardsley zeichnet die Szene fast wie einen Geschlechtsakt. Aber die viktorianische Gesellschaft schlug zurück. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts kippte die Stimmung. Avantgarde-Künstler wie Beardsley und Wilde hatten dem an seine Grenzen geratenen Empire den Spiegel vorgehalten. Dekadenz statt Triumph anzusehen, das wurde dem Establishment aber unerträglich. Nach dem Fall von Oscar Wilde hatte Beardsley große Probleme, noch Aufträge zu erhalten. Die Buchhändler wurden nervös und trauten sich nicht mehr, seine Werke zu zeigen. Er bekam finanzielle Probleme. Es war nicht einfach. Man verband Aubrey Beardsley jetzt zu sehr mit Oscar Wilde, der wegen seiner Homosexualität 1895 zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Aber der Ruhm von Beardsley wie Wilde überdauerte, meint Kuratorin Alice Inslee. Freunde waren sie übrigens nicht. Sie waren zu ehrgeizig und hatten eine überbordende Persönlichkeit. Sie wollten schockieren und damit berühmt werden. Sie hatten aber den gleichen Bekanntenkreis und die Öffentlichkeit verband beide sehr miteinander. Wildes Untergang hatte für Beardsley eine große Bedeutung. Noch heute üben seine Zeichnungen eine Faszination aus, auch durch ihre immensen Details. Selbst aus den kleinsten Falten eines Vorhangs können jederzeit fantastische Gesichter hervorlugen. Den Zensoren entging dadurch so manche Frechheit. Aber fast unglaublich, was alles akzeptiert wurde, obwohl es nicht zu übersehen war. Überdimensional aufgerichtete Penisse, masturbierende Frauen und Engel, eine Frau wird lustvoll ausgepeitscht. Es wimmelt vor Obszönitäten. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckte ihn die psychedelische Kunstbewegung für sich. Die Beatles bildeten ihn auf ihrem Sgt. Pepper Cover ab und ließen seinen Stil auf der Plattenhülle von Revolver einfließen, um ihre Erfahrungen mit LSD anzudeuten. Man ertappt sich bei dem Gedanken, dass die MeToo-Bewegung Aubrey Beardsley im Jahr 2020 seine ungebremsten erotischen Fantasien zum Vorwurf machen könnte. Wenn ich nicht grotesk sein darf, bin ich nichts. Das war aber Beardsleys Überlebensmotto. Leider wurden hier auf der Insel schon Gemälde aus MeToo-Gründen entfernt, wenn auch nur temporär. Und die National Gallery hatte einige Gemälde Paul Gauguins lieber nicht in ihre Ausstellung aufgenommen. Glücklicherweise kommt der gute Beardsley ungeschoren davon.
Die Ausstellung des Illustrators und Graveurs Aubrey Beardsley eröffnet am Mittwoch und schließt Ende Mai in der Tate Britain.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jedeke.
Der Vatikan hat heute erstmals die geheimen Archive aus dem Pontifikat von Papst Pius XII. Von 1939 bis 1958 geöffnet. Zahlreiche Forscher hatten deren Öffnung schon seit Jahren verlangt, um ermitteln zu können, weshalb sich der Papst nicht vehementer gegen den Massenmord durch die Nazis an den Juden wandte. Unter Historikern ist seine Politik während des Zweiten Weltkriegs umstritten. Kritikern zufolge hätte Pius XII. Den Holocaust deutlich schärfer verurteilen müssen. Andere Forscher hingegen sind davon überzeugt, dass er still im Hintergrund wirkte. Die Beantwortung der Frage dürfte noch Jahre dauern. Nach Angaben von Experten umfassen die Dokumente 16 Millionen Seiten und sind in dutzenden Sprachen abgefasst. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf ist einer der Wissenschaftler, die die Dokumente jetzt auswerten dürfen. Ihn interessiert nicht nur die Frage nach der persönlichen Schuld des Papstes, ebenso spannend findet Wolf das Thema der sogenannten Rattenlinie nach dem Krieg.
Wie konnten Mengele und Eichmann mit vatikanischen Pässen nach Argentinien entkommen? Wusste das der Papst oder haben andere hinter dem Rücken des Papstes seine Großmütigkeit ausgenutzt?
Der Pariser Louvre blieb heute den zweiten Tag in Folge geschlossen, weil die Museumsmitarbeiter Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben. Nach der Pariser Landwirtschaftsmesse und dem Halbmarathon in der französischen Hauptstadt wurde nun auch die Buchmesse Livre Paris abgesagt. Die französischen Verleger erklärten, dass die für Ende März geplante Messe verschoben wird. Die Entscheidung sei angesichts des Dekrets der Regierung gefallen, alle Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen in geschlossenen Räumen zu verbieten. Die Leipziger Buchmesse hält dagegen an ihrem geplanten Termin in wenigen Tagen fest. Man stehe in Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Bislang legen auch keine Auflagen für die Messe vor. Die Bücherschau ist nach Frankfurt die zweitgrößte Buchmesse in Deutschland. Sie soll vom 12. bis 15. März veranstaltet werden. Voriges Jahr kamen rund 286.000 Besucher zur Messe und dem dazugehörigen Festival Leipzig liest, das sich über hunderte Leseorte in der gesamten Stadt verteilt. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Kinokette CineStar durch den Wettbewerber Cinemax genehmigt. Allerdings müssen die Betreiber vor dem Zusammenschluss Kinos in 6 Städten an Wettbewerber verkaufen. Durch die Fusion entsteht der größte Kinobetreiber in Deutschland. Dies hätte in 6 Regionen zu Nachteilen für das Publikum geführt, weil ein Großteil des Kinoangebots nur von einem einzigen Unternehmen angeboten worden wäre. Dies sei nun ausgeräumt.
Zurzeit kann man den Eindruck haben, die Rückgabe von Kulturgütern, die aus ehemaligen Kolonien nach Deutschland geschafft wurden, steht mehr im Fokus der Öffentlichkeit als die Restitution von Werken, die ihren Besitzern während des Nationalsozialismus gestohlen oder durch Zwangsverkäufe abgepresst wurden. Weil es aber noch viele ungeklärte Kunstbestände in öffentlichen Einrichtungen und im Kunsthandel gibt, haben sich Provenienzforscher, Kunsthistorikerinnen und ein Fachanwalt über den Stand der Restitution heute in der Berlinischen Galerie ausgetauscht. Mit auf dem Podium saß Katrin Stoll, die in München das Auktionshaus Neumeister leitet und die Geschichte ihres Hauses vollständig aufarbeiten ließ. Mit ihr habe ich vor der Veranstaltung gesprochen. Sie haben, Frau Stoll, in einer Sonderpublikation die Geschichte eines Spitzweggemäldes nachgezeichnet. Bis 1937 gehörte es dem jüdischen Sammler Leo Bendel. Er wurde 1940 ermordet. Zuletzt hing das Justitiabild von Spitzweg im Amtszimmer von Bundespräsident Köhler. Die Verhandlungen bis hin zur Rückgabe dauerten 13 Jahre. Ist das ein exemplarischer Fall?
Ich hoffe nicht, dass das ein exemplarischer Fall ist. Es ist ein tragisches Beispiel, wie lange sich Restitutionsprozesse ziehen können. Und ich denke, wir müssen da auch die Wege verkürzen, die rein bürokratischen Hürden. Sie müssen sich vorstellen, ein Sammler, der zwangsverkaufen muss, der mehrfach den Wohnsitz in Berlin gewechselt hat, der dann emigriert nach Wien, seine Staatsbürgerschaft ablegt, im Konzentrationslager stirbt. Allein die Tatsache, da einen Erbschein vorzulegen und den Nachweis zu bringen, ist schier unmöglich. Und es gibt viele Stolpersteine auf dem Weg dorthin zur Restitution. Und in diesem Fall war es wirklich ein besonders negatives Beispiel.
Sie werden das Spitzweg-Gemälde in diesem Jahr versteigern. Wie haben Sie den Zuschlag dafür bekommen?
Den Zuschlag haben wir bekommen, weil wir zum einen immer noch das 19. Jahrhundert sehr pflegen und würdigen und gerade auch in der Romantik dieses vermeintlich biedermeierlich Spießige von Spitzweg hat überhaupt nichts von einfältig, sondern es ist ein bitterer Zynismus, gerade bei Justitia an dem nachrevolutionären Deutschland. Also zum einen haben wir, glaube ich, ein beinahe Alleinstellungsmerkmal in diesem Marktsegment und zum anderen habe ich natürlich durch die Aufarbeitung meiner Firmengeschichte eine sehr geläuterte Position. Ich bin also wirklich international vernetzt mit allen Provenienzforschern weltweit und ich denke, das spielt auch eine Rolle.
Neumeister war das erste deutsche Auktionshaus, das sich verpflichtet hat, jedes Objekt sorgfältig zu prüfen. Haben Sie, Frau Stoll, damit in der Kunsthandelbranche etwas angestoßen oder folgen Ihrem Beispiel jetzt immer noch nicht genug Händler und Auktionäre?
Ich hatte einen besonderen Leidensdruck. Ich will mich gar nicht mit anderen vergleichen, aber ich sah da einen Handlungszwang und habe das Glück gehabt, den Ordinars der Universität München, das Zentralinstitut für Kunstgeschichte, die Arbeitsstelle für Provenienzforschung Berlin, die besten Partner eigentlich, wie soll ich sagen, an die Seite zu gewinnen. Und es war beinahe ein dynamisches Vorangehen. Also je mehr ich mich orientiert habe, umso mehr hatte ich auch eine entgegengestreckte Hand, die mir Kooperation angeboten hat.
Die Washingtoner Erklärung wurde 1998 formuliert. Sie sieht vor, dass verfolgungsbedingter Verlust gerecht entschädigt werden sollte. Sie ist nur eine Empfehlung. Warum sind wir 2020 noch nicht so viel weiter und können mehr Druck machen auf die Rückgabe von geraubter Kunst?
Nun gut, die Washingtoner Erklärung nennt man eine sogenannte Soft Law, ist nicht rechtlich bindend. Das sind 44 Staaten, die sich getroffen haben. Und wenn Sie jetzt nur mal die Bundesrepublik nehmen, wir haben an der Spitze das Bundeskultusministerium, das delegiert aber Kulturangelegenheit an die Länder. Dennoch hat das Bundeskultusministerium dann die Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände ein Jahr später, 1999, zur Auffindung und Rückgabe eines verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts erlassen. Wir haben das BRDV und 2014 auch noch das DZK in Magdeburg, wo ja die Koordinierungsstelle Magdeburg und Arbeitsstelle für Provenienzforschung Berlin und Taskforce Gurlitt aufgegangen sind. Jetzt stellen Sie sich mal dieses komplizierte Geflecht vor von Institutionen, von Zuständigkeiten. Ich denke, man muss das alles mal entzerren. Das ist das eine national. Das andere international, denke ich, wäre es schön gewesen, die Verantwortlichen hätten sich jährlich zu einem Update getroffen, hätten gesagt, wie jede Nation vorgeht und was gut, schlecht läuft. Ich denke, an diesem Work in Progress hätte man gemeinsam eigentlich schneller Schwächen und Stärken isolieren können und dann ergebnisorientiert arbeiten. Transnationale Forschungsprojekte sind eigentlich erst eine Sache der letzten Jahre mit Italien, Frankreich, Niederlanden oder auch Großbritannien.
Seit 2016 gibt es ja das Kulturschutzgesetz. Kunsthändlern drohen strafrechtliche Konsequenzen, wenn nicht geprüft wird. Was sind das für Sanktionen, Frau Stoll? Und wie reagieren denn Auktionshäuser auf das Gesetz?
Ja, es gab natürlich da einen wahnsinnigen Shitstorm. Es wurde auch gemunkelt, dass das eigentlich eine, wie soll ich sagen, Rotade des Finanzministeriums ist. Wir können die Provenienz natürlich nicht lückenlos recherchieren, wenn der Bund uns nicht dabei unterstützt. Denn nicht die Kunsthändler waren in Zeiten des Nationalsozialismus verantwortlich oder die Übeltäter alleine, sondern natürlich auch die staatlichen Strukturen. Und bis heute gibt es keine Anlaufstelle für den Kunsthandel im BKM oder im DZK.
Wenn ein Bild für eine Auktion eingeliefert wird und es gibt einen Raubkunstverdacht, dann gehen Sie mit Ihrem Auktionshaus natürlich vor und leiten Recherchen ein. Kommt es denn auch vor, dass es Einlieferer gibt, die das Kunstwerk dann wieder zurückziehen wollen?
Naja, wir versuchen das zu vermeiden. Also ich habe schon so einen Fall, wo ich gerade verzweifelt ringe. Und natürlich ist das theoretisch möglich. Und genau das ist zu vermeiden, denn dann wird das Problem ja in die nächste Generation gelagert oder es wird in einen Graubereich delegiert. Wissen Sie, der Einliefer geht dann zu einem anderen Händler oder zu einem anderen Auktionator und genau das möchte ich nicht.
Sie hatten das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg schon erwähnt. Das ist eine staatliche Anlaufstelle. Gibt es so etwas für den Kunsthandel auch schon oder ist das ein Desiderat?
Das ist auf jeden Fall ein Desiderat. Einmal diese Anlaufstelle für den Handel und für die privaten Sammler. Es gibt seit 2020 jetzt im DZK eine Anspruchstelle für Nachfahren von Holocaust-Opfern. Aber wie gesagt, die Privaten, die Sammler und der Handel, die sind immer noch außen vor. Und das andere ist dann auch tatsächlich eine Unterstützung bei dem Finden von Lösungen, von Vergleichen. Denn jedes Beispiel ist anders oder jeder Fall ist anders gelagert. Es ist ein Riesenaufwand, juristische, historische, betriebswirtschaftliche, kunsthistorische Prozesse zu lösen für uns Kunsthändler.
Katrin Stoll leitet in München das Auktionshaus Neumeister. Sie war heute in Berlin bei einer öffentlichen Diskussion über die Provenienzforschung und Rückgabefragen zu diskutieren. Vielen Dank, Frau Stoll, für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Ja, ich habe das alle gelesen. Es gibt einen dreistufigen Plan. Und wir haben Stufe 2 erreicht. Jedes weitere Vorkommnis ist Stufe 3, dann gehen wir alle nach Hause heute, dann ist das Spiel zu Ende und wird nicht wieder angeführt.
Das war der Stadionsprecher beim Spiel Union Berlin VfL Wolfsburg. Den erwähnten Drei-Stufen-Plan hat die UEFA vor 10 Jahren entwickelt, um gegen sexistische, rassistische, antisemitische Beleidigungen vorzugehen. Bislang kam er so gut wie gar nicht zum Einsatz. An diesem Wochenende standen nicht nur die Partie in Berlin, sondern 3 weitere Bundesligaspiele plötzlich vor dem Abbruch. Der Grund waren kalkulierte Schmähungen des Mäzens Dietmar Hopp. Er hat den Verein TSG Hoffenheim mit mehreren 100 Millionen Euro vom Dorfverein zum Bundesligisten gemacht. Daran hat sich seit gut 10 Jahren eine Debatte um die Kommerzialisierung des Fußballs entzündet, die nun eskaliert, weil der DFB eigentlich abgeschaffte Kollektivstrafen gegen Fans wieder eingeführt hat. Judith von der Heide arbeitet als Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Osnabrück und hat für ihre Doktorarbeit in den Fankurven bei den Ultras geforscht. Guten Abend, Frau von der Heide.
Schönen guten Abend.
Der Drei-Stufen-Plan ist entwickelt worden, um gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie vorgehen zu können. Ist das jetzt bei dem, was Dietmar Hopp zu hören und auf Bannern zu lesen bekam, gegeben?
Das ist eine insofern schwierige Frage, weil dieses ganze Konglomerat, was hier am Wochenende passiert ist, auf verschiedenen Ebenen eigentlich betrachtet werden muss. Also natürlich haben wir es mit einem Banner zu tun, auf dem steht eine Hurensohn-Beleidigung. Das ist natürlich sexistisch. Solche Beleidigungen funktionieren ja auch im Stadion nur, weil wir in einer sexistischen Gesellschaft leben, beziehungsweise weil sexistisches Wissen vorherrscht und wir wissen, dass das eine Beleidigung ist. Aber der Adressat, und ich finde, das haben Sie ganz richtig gesagt, dass es vor allem um Schmähungen geht. Es geht nicht um diskriminierende Beleidigungen, sondern es ist eine Schmähung, die im Stadion gang und gäbe ist. Das muss man nicht gutheißen. Im Gegenteil, wie gesagt, das funktioniert nur, weil wir sexistisches Wissen haben und das deshalb als Beleidigung sehen können. Der Adressat dieser Beleidigungen oder dieser Schmähungen ist aber in keiner Weise jetzt von Sexismus, Rassismus, Homo-Transfeindlichkeit oder sonst was betroffen. Ganz im Gegenteil. Von daher ist das definitiv ein Nein.
Ist denn Dietmar Hopp vielleicht für die, die ihn Hurensohn und Ähnliches nennen oder sein Gesicht im Fadenkreuz abbilden, nur ein Symbol für etwas?
Ja, natürlich. Genau darum geht es ja. Also Sie haben das ja in Ihrem Eingangsstatement auch gesagt. Dietmar Hopp ist sozusagen ein Symbol des modernen Fußballs, in dem es nicht mehr darum geht, Spaß am Fußball zu haben, Tradition zu haben, Vergemeinschaftung zu haben, sondern in dem es darum geht, möglichst viel Geld irgendwo hin zu bringen. Und man kann ja fast sagen, es ist fußballhistorisch gewachsen, dass Dietmar Hopp dafür ein Feindbild ist.
Diese Ultras sind ja eher kleine Gruppen. Oder würden Sie sagen, dass das Verhalten dieser Fans, die ja verbal attackieren, Ausdruck doch eines größeren gesellschaftlichen Problems ist?
Ich würde das Problem jetzt erstmal nicht bei den Ultras sehen. Diese Schmähungen sind in dem Fall jetzt Ausdruck von Kritik daran, was DFB vor allem, aber was eben der moderne Fußball verkörpert. Problematisch finde ich dann, so eine Linie zu ziehen und zu sagen, das sind Ultras, die sind ein Problem. Ich glaube, die Grenzen sind da durchaus fließender. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt nach eben so einem Wochenende da starke Grenzen ziehen zu wollen.
Ja, aber was zeigt denn das Wochenende? Ist das nicht eine reine Machtprobe mit dem DFB dann?
Auf der tatsächlichen Seite im Stadion ja, natürlich, klar. Das ist ein Zeichen für, wir finden Kollektivstrafen schlecht, dass die Dortmunder Fans bis 2022 nicht mehr nach Hoffenheim fahren können. Alle Dortmunder Fans und nicht Ultras. Das zeigt ja, dass irgendwie Kollektivstrafen gerade wieder en vogue sind. Und dagegen muss sich aufgelehnt werden. Und dann werden Praktiken genutzt, die im Fußball gang und gäbe sind. Und dazu gehört es eben, wie gesagt, Schmähungen. Ich will das keineswegs gutheißen. Zumal ja diese Hopp-Schmähungen oder gerade diese Hopp als Hurensohn oder dieses Fadenkreuz ja schon von Beginn an, seit der ersten und zweiten Bundesliga, seit die TSG Hoffenheim in der ersten und zweiten Bundesliga ist, schon genutzt wird. Das ist ja also sozusagen ein Wissen, worauf sich die Ultras berufen. Ihr wisst alle, diese Schmähung gibt es. Das ist das, was Dietmar Hopp von Anfang an sehr stark trifft. Und deshalb nutzen wir das wieder. Was aber dieses ganze Wochenende auf der anderen Ebene zeigt, ist, dass wir es nicht geschafft haben bisher im Fußball, aber wahrscheinlich auch gesamtgesellschaftlich gesehen, aufzuzeigen, wo es wirklich strukturelle Diskriminierung, wo es Rassismus, Sexismus, Homotransfeindlichkeit, Antisemitismus und so weiter und was ist einfach nur eine Beleidigung. Also da gibt es einfach scheinbar keinen direkten Wissenszugriff zu, das zu unterscheiden.
Kommt denn der DFB jetzt darum herum, sich da zu bekennen und wirklich Schritte einzuleiten?
Also ich würde sagen, eigentlich kommen sie da natürlich nicht rum, weil die Diskussion jetzt aufgemacht wird an vielen verschiedenen Ecken. dass sich auch eben genau dazu verhalten werden muss, zu Rassismus, Sexismus und so weiter. Aber der DFB hat in der Vergangenheit auch gezeigt, dass er sich eigentlich ganz gut drumherum winden kann sozusagen. Also es gibt ja seit Jahren schon Angebote von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in NRW zum Beispiel, das Angebot an den DFB. Wir machen zusammen eine Clearingstelle genau für rassistische Diskriminierungen oder Sexismusvorkommnisse. Und da ist ja auch nichts passiert. Also es scheint ja bis jetzt erstmal dem DFB so zu reichen, zu sagen, wir zeigen dem Rassismus die rote Karte. Fertig. Was tatsächlich definitiv ja nicht passiert.
Judith von der Heide über derbe Fanproteste und die Politik des DFB. Besten Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Es gibt Zeiten, da gibt es gefühlt nur ein Thema in den Kulturseiten der Zeitung. Hans von Trotha hat die vom 3. März gelesen.
In der FAZ fragt Andreas Platthaus anspielungsreich, wie es um das Lesen in den Zeiten von Corona steht. Immerhin sollen die Leipziger Buchmesse und Edith Cologne nach heutigem Stand stattfinden. Aber bis dahin erscheinen noch viele Feuilletons. Vielleicht liegt es ja daran, dass es gegen Covid-19 noch keinen Impfstoff gibt, dass sich die Feuilletons der thematischen Tröpfcheninfektion nicht erwehren können. Wobei aus den Tröpfchen auch mal Wellen, in manchen Blättern sogar Ströme werden. Das Virus ist allumfassend, zumal es nicht nur biologisch nachweisbar ist, sondern auch metaphorisch dehnbar. Und wie? Slavoj Žižek weist in der Welt darauf hin, dass in den vergangenen Jahrzehnten die Begriffe Virus und Viral meist zur Bezeichnung digitaler Viren verwendet wurden. Was wir jetzt sehen, ist eine massive Rückkehr zur ursprünglichen wörtlichen Bedeutung des Begriffs. Virusinfektionen arbeiten Hand in Hand in beiden Dimensionen, real und virtuell. Zum Clash von realem und metaphorischem Virus kommt es offenbar gerade in England, beziehungsweise in der Süddeutschen, wo E.L. Kennedy ihre wöchentliche Brexit-Kolumne unter dem Titel »Das Virus der Wirklichkeit« mit den Worten beginnt: »Darf ich Ihnen zunächst mal gratulieren, Menschen in Deutschland. Sie haben die Verbindung zwischen gewalttätiger Rhetorik und physischer Gewalt schnell wiederhergestellt und die, in Anführungszeichen, Alternative für Ihre Zukunft scheint auf dem Rückzug.« Unsere aktuelle Regierung, so Kennedy weiter, ist durch einen endlosen Strom gut verbreiteter Lügen ins Amt gespült worden. Aber Covid-19 könnte ihr Ende bedeuten. Vielleicht wird der Kontrast zwischen Fakten und Fiktionen doch zu scharf, wenn man keine Ausländer mehr beschuldigen kann. A.L. Kennedy schreibt auch: Wie die Wirklichkeit interessiert das Virus sich nicht für rassistische Fantasien oder Wunschdenken. Und inzwischen fragen wir uns, ob wir unsere Notvorräte für den Brexit aufsparen sollen oder sie zu Notvorräten für die Selbstisolierung deklarieren sollen. Der Metaphorik der Notbevorratung geht Heiko Werning in der Taz in einer kleinen Kulturgeschichte des Hamsterns nach, wobei er feststellt, das Hamstern steht nicht gerade im besten Ruf. Also Vorsicht beim Kauf von mehreren Nudelpaketen und schon gar von Atemschutzmasken, aber die sind eh ausverkauft. Slavoj Žižek fordert uns auf, nicht davor zurückzuschrecken, eine potenziell günstige Nebenwirkung der Epidemien zu bemerken. Eines der Symbolbilder der Epidemien sind Passagiere, die auf großen Kreuzfahrtschiffen gefangen unter Quarantäne gestellt werden. Ein gutes Mittel, um uns von der Obszönität solcher Schiffe zu befreien, bin ich versucht zu sagen, schreibt Žižek. Und die Autoproduktion ist ernsthaft betroffen. Gut, das kann uns zwingen, über Alternativen zu unserer Besessenheit mit Individualfahrzeugen nachzudenken. Überhaupt schwingt eine Menge Hoffnung mit, wenn Žižek seine Coronavirus-Analyse in der Welt mit »Das Ende der Welt, wie wir sie kennen« überschreibt. Vielleicht, meint er, wird sich ein anderes, viel segensreicheres ideologisches Virus ausbreiten und uns hoffentlich auch anstecken. Das Virus, eine alternative Gesellschaft zu denken, eine Gesellschaft jenseits der Nationalstaaten, eine Gesellschaft, die sich in globaler Solidarität und Kooperation verwirklicht. Den anrührendsten Text zum Thema bringt der Tagesspiegel. Es ist der Brief eines Mailänder Lehrers an seine Schüler. Er zitiert Boccaccio und Alessandro Manzoni und erzählt von der Pest. »Liebe Schüler«, schreibt er, »nichts Neues unter der Sonne liegt mir da auf der Zunge, aber angesichts unserer geschlossenen Schule muss ich reden. Allgemein ist das größte Risiko in solchen Situationen die Vergiftung des gesellschaftlichen Lebens, der menschlichen Beziehungen, die Barbarisierung des zivilen Umgangs. Es ist ein urzeitlicher Instinkt, bei einem unsichtbaren Feind ihn überall zu vermuten. Anders als während der Epidemien des 14. und 17. Jahrhunderts haben wir heute die moderne Medizin an unserer Seite. Glaubt mir, das ist nicht wenig. Benutzen wir unsere Vernunft, der wir auch diese Medizin verdanken, um das Kostbarste zu erhalten, das wir haben,
unser soziales Gewebe, unsere Menschlichkeit. Sollten wir das nicht schaffen, hätte die Pest in der Tat gewonnen. Ich warte auf euch in der Schule.
Hans von Trotha hat diesen bewegenden Brief in den Feuilletons vom 3. März gefunden.